Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. Mein heutiger Gast, ja, der ist nicht nur Unternehmer und ein grandioser Netzwerker, sondern auch eine Person, der man unheimlich gerne zuhört. In der Rolle des Fischverkäufers Hein Hansen, da steht er als Motivationstrainer auf den Bühnen der Republik und regt durch seine Impulse die Menschen nicht nur zum Nachdenken an, sondern sorgt dabei noch für eine gewaltige Portion Spaß und Humor. Bekannt ist er in erster Linie als der Rhetorikpapst und trainiert Führungskräfte, Manager, Personen des öffentlichen Lebens und Politiker und Sportler. Von 2017 bis zu diesem Jahr 2021, da war er Präsident der European Community of Experts in Marketing und Sales, genannt Club 55, und hielt dort, wie er sagt, die bisher schwierigste Rede seines Lebens. Wie es dazu kam, weshalb er in der letzten Zeit sehr oft mit dem ehemaligen TV-Löwen Jochen Schweizer telefoniert und was ihn mit Joschka Fischer gemeinsam verbindet, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen und ich freue mich riesig, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Michael Ehlers, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, Thomas. Hallo und herzlich willkommen an die Hörer und Hörerinnen. Schön.
Ehrlich. Michael, zwei große Sätze, die verbinde ich ja automatisch mit dir. Der eine lautet, wer etwas zu sagen hat, der sollte reden können. Ich glaube, das kann jeder von uns pauschal einfach mal so unterschreiben. Der zweite Satz, der beschreibt ja so ein bisschen deine Vision. Dein Wunsch ist es, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Nimm uns mal mit zu den Anfängen des Rhetoriktrainers Michael Ehlers. Wie und aus welchem Impuls ging das damals bei dir los?
Das ist kein Impuls, das ist kein Augenblick. So etwas passiert ja über einen längeren Zeitraum, das entwickelt sich. Zum einen ist da meine Persönlichkeit, ich bin ein extrovertierter Mensch. In einem introvertierten Deutschland eckt man damit ja häufig an. Ich bin ein raumeinnehmender Mensch, schon immer gewesen. In der Schule war ich dann gleich in der ersten Klasse der Klassensprecher und das zog sich quasi fort bis zum Schulsprechersein am Ende. Bin mit 15 in die Politik eingestiegen. Ich war noch minderjährig, bereits in meinem Dorf im Bau- und Wegeausschuss kooptiert worden. Also du siehst, habe mich von Anfang an immer sehr engagiert und habe immer Gas gegeben. Und dabei spielt natürlich das Thema Reden eine große Rolle. Nur damals wurde eben eher gequatscht in einem dörflichen Umfeld, nicht in einem Akademikerumfeld groß geworden. Da quatscht man eben. Also man schnackt, wie einem der Mund gewachsen ist. Und über die Politik bin ich dann das erste Mal mit dem Thema Rhetorik in Berührung gekommen, ohne dass ich es wusste oder diesen Begriff kannte. Ich hatte dann meine erste große Rede, in der ich mich als Kreisvorsitzender einer Jugendpartei beworben hatte und habe das Ding komplett an die Wand gefahren. Also wirklich, die ganze Situation hat mich überfordert. Und obwohl ich vorher schon als Schulsprecher eine große Rede gehalten habe, damals allerdings komplett abgelesen und beim Schreiben auch Hilfe von meinem Vater bekommen habe, hat mich diese Situation, wo auf einmal Presse da war, die dich fotografiert, hinter einem Rednerpult stehend, total überfahren. Und dann habe ich keinen kompletten Satz mehr rausgekriegt. Und da kam jemand zu mir, nachdem ich die Wahl völlig verständlicherweise verloren hatte, weil mein Gegenkandidat war da mit allen Wassern gewaschen, wie es so schön heißt. Der wusste das auch, der hat die Szenerie richtig schön geplant, um mich zusätzlich unter Druck zu setzen. Das war eine großartige Lehrstunde. Und dann kam einer der älteren Politiker auf mich zu und hat gesagt, das Einzige, was dir noch fehlt, ist Rhetorik. Und geh mal zur Hermann Ehlers Akademie, eine Ausbildungsakademie in Kiel, und mach da mal ein Seminar. Und dann habe ich mein erstes Rhetorikseminar gemacht mit einem jungen Studenten. Aus heutiger Sicht war das Seminar eine Katastrophe, also methodisch, didaktisch und so. Aber es gab Videoübungen. Der hatte damals so eine riesige Kamera. Das waren ja damals noch Geräte. Also damals waren die Kameras so groß wie heute die Fernseher. Ne? so ein Riesenaufnahmeband da drin und der hat uns aufgenommen und ich habe mich das erste Mal von außen reden sehen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja stark. Und dieser Perspektivwechsel, das war schon so ein Augenblick, ein Game Changer. Ich habe es noch nicht ganz begriffen zu der Zeit. Ich habe einfach nur gemerkt, dass es gut getan hat. Dann kam die Bundeswehrzeit dazu. Politisch blieb ich weiter aktiv und in der Bundeswehrzeit habe ich mich gelangweilt. Hab nebenberuflich bin ich im Verkauf gestartet und überall dort spielte auf einmal das Thema Rhetorik eine große Rolle. Und dann bin ich Vera Beckenbier begegnet und nachdem ich gesehen habe, wie die Ausbildung gestaltet, was um mich geschehen. Also nicht, dass ich da die Entscheidung getroffen habe, Thomas, ich werde mal Rhetoriktrainer, sondern es war um mich geschehen, dass ich eine Passion entwickelt habe, meine Unterrichte schon bei der Bundeswehr und auch nebenberuflich eben in dieser Vertriebsmannschaft anders zu gestalten, da mehr Leben reinzubringen und zu helfen, dass die Leute mit Freude und Spaß lernen. Und das ist mir gelungen. Und dann ist ja der Rest, nachdem du so eine Passion entwickelt hast, da musst du nur noch durchhalten, ne? Und durch schwierige Zeiten durchkommen. Diese Fähigkeit habe ich glücklicherweise auch. Und ja, so ist das passiert. Ganz einfach.
Fantastisch. Also dieses Institut, das hat den gleichen Namen wie du. Das ist ja auch irgendwie so ein Wink gewesen mit dem Zaunfall, ne?
kann man sagen. Könnte man jetzt heute sagen, aber tatsächlich der Name Elas, ich lebe ja jetzt in Bamberg, in Franken, Nordbayerns. Und hier gibt's keinen Elas. Ich komme gerade aus dem Heimaturlaub. Ich war in Schleswig-Holstein mit tollem Wetter, mit der Family, war wirklich schön. Und bin auch durch mein altes Heimatdorf mal gefahren. Und da ist quasi an jedem sechsten Haus ein Namensschild Elas und die sind nicht mal mit mir verwandt. Also die Hälfte von denen nur, ne? Der Name ist da oben so geläufig wie Schmidt und Müller in anderen Städten. Also und deshalb Hermann Elas, das ist auch eine spannende Geschichte, aber hat mit meiner Familie nichts zu tun. Das war Zufall.
Was ja auch Zufall war, das finde ich ja so mega spannend. Das ist, wir haben es gerade angespoilert in der Anmoderation. Deine Verbindung zu Joschka Fischer. Also man kennt Joschka Fischer wirklich als genialen Rhetoriker. Mhm. Da gibt's ja dieses schöne Beispiel, das du ja auch gezeigt hast, als er den Farbbeutel da abgekriegt hat und trotzdem mit diesem Farbbeutel und mit diesem angemalten Jackett dann letzten Endes trotzdem die Stimmen, die er für seine Abstimmung braucht, dann noch einsammeln konnte. Mhm. Wo ist da jetzt zwischen euch beiden die Verbindung?
Ja, tatsächlich sind wir uns persönlich nur einmal begegnet und da gab es ein kurzes Hallo, das war's, aber wir haben denselben Ausbilder. Joschka Fischer ist genauso wie ich Schüler von Professor Werner Korell, aus meiner Sicht einer der bedeutendsten Psychologen, die wir in Deutschland jemals hatten, inzwischen leider verstorben. Und Korell war psychologischer Berater des Bundeskanzlers. Helmut Schmidt hat ihn damals in dieses Amt gehoben. Und hat ihn gefragt, wenn große Dinge passieren, die einfach in der Weltpresse auftauchen, welche Auswirkung hat das auf die Psyche des Volkes? Und der Korell hatte ein tolles Modell entwickelt, 5 Typen, und hat gesagt, okay, es gibt ganz viele Motivationen bei den Menschen, aber wir können die im Grunde genommen auf 5 Grundmotivationen runterbrechen, indem wir die ein bisschen miteinander mixen. Und das ist Typ 1, das Streben nach sozialer Anerkennung, Leute, die groß rauskommen wollen. Typ 2, das Streben nach Sicherheit und Geborgenheit, sehr introvertierte, in sich gekehrte Menschen, dessen Motiv eben Sicherheit und Geborgenheit ist und die danach ihre Entscheidungen treffen. Beim 3. ist das Hauptmotiv Vertrauen, das ist ein Gruppenmensch, einer, der sich in Teams wohlfühlt, klassischer Vereinsmeier, auch ein Anpacker, der schnell duzt und auch geduzt werden will. Typ 4, Selbstachtung. Da geht's eben auch um Prinzipien. Also das sind Menschen, die ganz viel Wert darauf legen, dass ihr Ansehen da draußen nicht irgendwie angekratzt ist und das wird auch verteidigt und auch die Meinung manchmal zu hart und mit nicht lauteren Mitteln. Und Typ 5, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung. Und er sagt, wenn etwas passiert, beispielsweise 9/11 hat er beraten, denn er war bis Merkel tätig. In dieser Funktion wurde auch über die Parteien hinweg dann genommen, was ja immer ein Zeichen ist von großer Kompetenz. Hm. Und er hat dann bei 9/11 beispielsweise gesagt, okay, das ist jetzt etwas, das wird ganz stark auf die Psyche der Deutschen einwirken. Und Folgendes passiert mit den unterschiedlichen Typen. So ist die Gewichtung gerade. Und deshalb bitte bei Ansprachen folgende Begrifflichkeiten nicht benutzen und dafür folgende Euphemismen einsetzen, damit die Ängste, die die Menschen gerade haben, nicht weiter verstärkt werden, sondern dass wir die im Griff haben. Müssen wir hier Sicherheit ausstrahlen auf jeden Fall. Und das war ein ganz großartiger Typ. Und als er dann verstorben ist und entsprechend nicht mehr beraten konnte, hast du auch sofort gemerkt, dass sich die Kommunikation der Regierung verschlechtert hatte. Wow. Einer seiner Schüler ist Joschka Fischer. Der hat seine Seminare besucht. Und das war spannend, eben diese Rede, die du gerade angesprochen hast, beim Sonderparteitag in Bielefeld 1999, als es darum ging, dass die Grünen eine Entscheidung treffen mussten, bewaffnete deutsche Soldaten ausgerechnet ins ehemalige Jugoslawien zu schicken, als Friedenstruppe, um den Konflikt damals dort und das Aufbauen der KZs zu verhindern, was dort ja passiert ist. Claudia Roth war gegen die Tatsache und hat gesagt, auf gar keinen Fall darf eine grüne Partei jemals einen Marschbefehl aussprechen. Wir wollen die Bundeswehr eigentlich abschaffen. Und Joschka Fischer, inzwischen Vizekanzler und Außenminister, sagte, nein, das müssen wir. Und diese Rede, die er dort gehalten hat, die 23 Minuten, ist bis heute aus meiner Sicht die beste politische Rede, die es jemals gab. Und ich analysiere sie eben aus dem Blickwinkel unseres gemeinsamen Ausbilders. Sehe natürlich, welche Muster er dort bewirkt. Und damit ist auch klar, ja, natürlich geht er vorbereitet in so eine Veranstaltung, aber er hat unglaublich stark aus dem Stegreif agiert und mit dem Publikum agiert und deshalb auch nicht seine 30 Minuten Redezeit genutzt, die er hatte, sondern nach 23 Minuten gesagt, jetzt schnell abstimmen, das klappt. Und so war es dann ja auch, der Rest ist Geschichte. Und das ist die Verbindung, die wir haben, ein gemeinsamer Ausbilder.
Gerade mit dem mit dieser Stimmung, die du angesprochen hast, ne? Man braucht da schon so dieses Gefühl dann auch wirklich für die Masse. Ne, um diese Punkte dann auch aufzunehmen und vielleicht auch ja in der Rede noch vor Ort irgendwie zu verpacken oder umzusetzen. Ja. So ein ganz wichtiger Punkt, den du vorhin ja auch angesprochen hast, das war ja auch Angst. Und jetzt weiß ich ja, dass Angst etwas ist, was uns, an den Nieden von uns, immer mal wieder begleitet. Und gerade in der Zeit, in der du ja auch noch mit groß geworden bist, ne, da war das Sicherheitsdenken noch deutlich höher angesiedelt, also noch fester manifestiert. Deswegen stelle ich mir gerade die Frage, in unserem Umfeld gibt es ja immer Menschen, die es gerne hätten, dass wir uns nicht verändern. Ne? So Bremser, die uns gerne dort belassen möchten, wo wir denn gerade stehen und sind. Und deswegen stelle ich mir gerade die Frage, als du gesagt hast, du wirst jetzt Rhetoriktrainer. Du hast heute ja dein Michael-Ehlers-Institut, ne? Und bist ja überall auf der Welt unterwegs und gibst da deine Seminare. Wie hat dein Umfeld damals reagiert, als du gesagt hast, hey, ich mach das jetzt?
Ja, ganz unterschiedlich. Also völlig normal hat's reagiert, indem manche eben gesagt haben, verrückter Typ, spannend. Und andere haben gesagt, verrückter Typ, spannend, geht sicher schief. Und andere haben gesagt, egal, das engste Umfeld, meine Eltern haben mich schon sehr freigeistig aufgezogen. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Also, dass ich schon sehr früh in meinem Leben eigene Entscheidungen treffen konnte und auch die Konsequenzen dieser Entscheidung entsprechend tragen musste. Und mich hat das ist aber Persönlichkeit. Mich interessiert das relativ wenig, was mein Umfeld sagt oder denkt. Ich entwickle für mich Überzeugungen und das fing eben schon früh in meinem Leben an und dann wird das einfach gemacht. Und da bin ich sicherlich, das weiß ich, angstfrei. Und das hat auch damit zu tun, dass ich sehr früh eben die Erfahrung gemacht habe. Ich habe mich immer weitergebildet. Das Thema Bildung kam spät, zwar erst in meinem Leben, aber von dort an hat es eben die entscheidende Rolle gespielt. Und ich habe mich nur von den Besten ausbilden lassen und niemals von den Zweitbesten, weil für mich klar war, wenn ich in irgendetwas auch selbst richtig gut sein will, und diesen Anspruch habe ich eben auch an mich, dann darf ich mich auch nicht von den Zweitbesten ausbilden lassen. Das ist ja eine Logik.
Das stimmt.
Das führt dann irgendwann dazu, ich glaube, ein Zitat von Mark Twain bringt es ganz gut auf den Punkt. Der hat mal gesagt, Bildung ist das, was bleibt, wenn man dir den letzten Cent genommen hat. Und das ist ein sehr wertvolles Zitat, weil es einfach stimmt. Das gebe ich auch heute meinen Kindern weiter und eben den Menschen in meinen Seminaren auch. Das, was du dir wirklich antrainierst, also nicht nur an Buchwissen erlernst, sondern Dinge, die du dir wirklich antrainierst, die hast du drauf. Und mir kann man heute durch eine Inflation oder was weiß ich, was es da alles an Möglichkeiten gibt, es gibt ja einfach auch mal Pech im Leben, man könnte mir heute alles nehmen, es würde mich völlig gelassen lassen. Denn mir ist das auch schon passiert durch falsche Entscheidungen, dass ich wirklich Reichtümer verloren habe, aber das ist mir einfach egal. Weil erstens ist Geld mir sowieso nicht wichtig und Reichtum. Ich habe andere Dinge, die in meinem Leben eine ganz große Rolle spielen. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Also ich bin nach wie vor vermögend, aber ich bin eben vermögend, weil ich kann, was ich tue. Das ist der Punkt. Und ich könnte jeden Tag, jederzeit wieder, solange meine Gesundheit mitspielt, von vorne anfangen. Und das auch völlig ohne Angst. Das hat mir auch in der Corona-Zeit sehr geholfen, als ich meinen Job völlig neu erfinden musste. Erstmal ist natürlich der Schock da. Diese Trauerphase musst du dann auch nehmen. Ich war auch noch erkrankt an dieser bescheuerten Krankheit. Und als ich dann wieder fit war, habe ich mein Netzwerk eben auch aktiviert und habe gesagt, okay, jetzt müssen wir neu starten. Und dieser Neustart ist mehr als geglückt. Mit viel Freude schaue ich inzwischen auf diese Monate und Jahre ja schon fast. Das ist großartig. Aber das ist eben etwas, das ist wirklich etwas Wichtiges, was ich gerne den Menschen mitgebe. Bildung ist, was bleibt, wenn man dir den letzten Cent genommen hat. Das kann dir keiner nehmen, egal in welchem Umfeld du agierst. Und aus diesem Wissen heraus und aus diesem Selbstvertrauen heraus gehst du auch automatisch angstfreier durchs Leben, was ja nicht heißt, dass wir keine Ängste haben. Nur insgesamt, glaube ich, lassen wir uns Menschen, die so handeln, nicht so sehr davon beeinflussen.
Jetzt waren wir ja gerade so ein bisschen in diesem Negativtrott. Ich möchte das jetzt einfach mal umkehren. Denn heute bist du ja, ich glaube, das kann man einfach so sagen, Europas Rhetoriktrainer Nummer 1. Ne? Wie gesagt, da gibst Seminare rund um den Globus. Du stehst regelmäßig bei auch so großen Namen wie Gedankentanken auf der Bühne und bist dort als Speaker unterwegs. Gab es diesen Moment, wo du gemerkt hast, okay, das, was ich jetzt gerade mache, das geht gerade durch die Decke?
Ja, das ist der Beginn der Midlife-Crisis. Das ist gut, dass du es ansprichst. Jetzt, ja, natürlich. Ich drehe es jetzt wieder ins Negative, sei mir nicht böse, aber es ist einfach so. Natürlich hatte ich, als ich dann mich selbstständig gemacht habe als Rhetoriktrainer, auch entsprechende Ziele. Und mein Ziel war es eben schon, ich will nicht einer von vielen sein, sondern alleine ich habe keine Lust auf normale Seminare. Meine Seminare finden nicht in Seminarräumen statt. Ich hasse Seminarhotels und Seminarräume. Und ich war jetzt 8 Jahre auf einer Finca in Mallorca, wo Teil 1 stattfindet. Jetzt seit diesem Jahr bin ich in einem fantastischen Freizeithotel, das gar keine Seminarräume hat. Und da ist die ehemalige Bar, ein riesiger Raum mit einer großen Terrasse direkt vor dem Hotelpool. Da finden heute die Seminare statt. Und um sowas zu machen, musst du eine Positionierung haben, die dich auch abhebt von all deinen Mitbewerbern. Und meine Seminare kannst du halt nur dort buchen. Also ich biete meine Seminare nur auf Mallorca an. Und wer da Probleme hat mit Compliance und so weiter, sage ich, ist dein Problem. Gerade hat eine Geschäftsführerin eines großen Lebensmittelkonzerns bei mir Mallorca gebucht und die zahlt privat. Das ist ja nicht wenig Geld, aber die zahlt es privat, weil sie halt zu mir kommen will. Das ist doch schön. Ne? Das ist Positionierung dann und diesen Weg geht. So. Um dahin zu kommen, musst du sehr fleißig sein. Auch das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich glaube, das gibt meinen Lebenslauf tatsächlich wieder. Und mutig sein und gehst deinen Weg. Das heißt, du setzt dir Ziele, klare, verbindliche Ziele, an denen du arbeitest. Wohlwissend, wenn du die Welt beobachtest, dass so ein Ziel immer auch den Witz in sich trägt, dass du es nie so erreichen wirst, wie du es dir gesetzt hast. Aber wenn du das Ziel richtig setzt, dann fließt die Energie in die richtige Richtung. Und auch wenn die Zeit dir dort manchmal ein Schnäppchen spielt, am Ende des Tages wirst du es erreichen, wenn du so agierst. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Zitat, dessen Quelle ich nicht kenne, aber das ist ein wichtiger Satz. Durch nichts verliert ein Ziel mehr an Kraft als dadurch, dass du es erreichst. Und auch das ist ja so ein schleichender Prozess. Es ist nicht der Tag und der Moment, wo du wach wärst morgens und sagst, juhu, ich hab's gepackt, ich bin Bestseller-Autor, meine Vorträge werden für horrende Honorare gebucht, ich mache Seminare auf der Sonneninsel Mallorca, alles ist toll. Das passiert genau so nicht, sondern im Gegenteil. In der Zeit, wo es dann wahrscheinlich irgendwann mal so war, dass ich dann die entsprechende Positionierung erreicht habe, war ich so fleißig und so hart am Arbeiten, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Aber jetzt passiert was in deinem Kopf, Thomas. Dein ganzes Leben, Berufsleben, konzentrierst du jetzt auf dieses eine Ziel. Jetzt hast du es erreicht, du checkst es aber nicht, weil es eben diesen Augenblick nicht gibt, ne? Sondern du arbeitest einfach weiter. Und jetzt steckst du nach wie vor die gleiche immense Energie in deinen Job und in deine Tätigkeit. Aber auf einmal passiert was mit einer Energie, weil sie nicht mehr auf ein Ziel hinausläuft. Denn du hast es ja schon erreicht. Das heißt, das Ziel gibt dir gar keine Kraft mehr. Hm. Das ist tatsächlich der Auslöser einer Midlife-Crisis. Das kann jetzt, also in meinem Fall war es auf jeden Fall so. Es war, ich kenne jetzt, weil ich mich dann sehr stark damit beschäftigt habe, was ist mit mir los hier? Wie fängst du auf einmal an, völlig dämliche Lebensentscheidungen zu treffen? Was passiert da gerade mit mir? Hab mal ein bisschen geforscht, habe auch eigene Coaching-Fälle schon gehabt. Ein Fußball-Bundesliga-Trainer, der voll in diese Falle reingelaufen ist, den ich dann da rausgeholt habe, übrigens kurz bevor ich reinmarschiert bin. Gott. Und auch mir hat jemand geholfen, das war auch sehr spannend, der direkt, nachdem er mir geholfen hat, selbst in das Ding reingelaufen ist. Also wirklich ein großes Thema, Midlife Crisis. Und für mich war dann klar, okay, also neue Ziele, macht das Sinn? Oder brauchst du ganz andere Modelle, mit deiner eigenen Energie umzugehen? In meinem Fall war es dann das Zweite. Also ja, ich habe immer noch Ziele, aber diese Ziele sind heute eher Spaß. Und damals war es halt todernst. Ne? Da geht es ja schließlich um deine berufliche Karriere. Mhm. Heute ist das für mich eher so, ach, da ist ein Projekt, das machen wir mal. Du kennst meine Eye-Rhetorik-Seminare mit digitalen Avataren als Trainer in Virtual Reality Trainingsräume. Das ist Spaß. Und auch wenn ich sehr viel Geld investiert habe in dieses Projekt, es ist halt echt Spaß. Ne? Und wenn das nicht hätte funktioniert, was ja nun glücklicherweise der Fall ist, dann hätte ich gesagt, naja, das hat Spaß gemacht, weil es wirklich Spaß macht, dieses Projekt einfach umzusetzen. Aber es ist nicht mehr, also es ist keine Lebensnotwendigkeit dahinter. Ne? Mhm. Also durch nichts verliert ein Ziel mehr an Kraft als dadurch, dass du es erreichst. Es ist etwas, worauf die Menschen auch vorbereitet sein müssen. Es kommt dieser Augenblick, es wird wahrscheinlich, also wenn du nicht so ein Excel-Schubser bist, dann hast du jeden Tag deine KPIs, deine Key Performance Indicators, an denen du dann deinen Erfolg misst. Aber auch dieses System halte ich für falsch, weil die Zahlen oft nicht gefühlter Erfolg sind. Also es geht auch oft schief. Insgesamt ist es einfach wichtig, dass du in der Lebensgestaltung immer darauf achtest, was mache ich mit meiner Energie, wo fließt sie hin und warum setze ich sie ein? Und solange du die Fragen beantworten kannst, wirst du auch nicht in größere Krisen laufen, beziehungsweise die Krisen werden dich nicht so hart treffen, wie sie andere getroffen haben.
Ich finde das recht spannend, dann dieses Ziel setzen oder diese Ziele immer so auf die fachliche Ebene und auf die sachliche Ebene herunterbrechen. Das ist ja letzten Endes das, was dem Ganzen die Emotion nimmt. Aber die Emotion ist ja das, was uns letzten Endes antreibt. Und von daher fand ich das gerade sehr, sehr schön, das an deinem Beispiel mal wirklich so mitzukriegen. Bleiben wir einfach mal bei Emotionen. Jetzt komm ich wieder mit dem Negativen, jetzt komme ich aber auch mal mit der Angst. Denn wir hatten ja vorhin mal gehört, du hast vor geraumer Zeit die schwierigste Rede deines Lebens gesprochen. Und ich denke, wenn der Rhetoriktrainer von der schwierigsten Rede seines Lebens spricht, dann kann, denke ich, jeder von uns etwas daraus lernen. Lass uns nochmal reingehen oder in diesen Moment. Was waren das für Umstände und wie bist du dann mit denen umgegangen?
Ja, also hier geht es um den Club 55. Das ist ein Expertenverband, der jetzt, glaube ich, 64 Jahre alt ist, wenn ich das gerade richtig ausgerechnet habe im Kopf. Vor 64 Jahren gegründet in Lugano, der Schweiz, von Karl-Heinz Goldmann, Jan Waage und weiteren außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Das Besondere damals war eben, dass es diese Ausbildungsbereiche Vertrieb und Marketing noch gar nicht gab. Das war alles völlig neu. Und der Waage und gerade auch Goldmann haben die ersten Bücher tatsächlich geschrieben über, wie verkaufe ich richtig? Wie stelle ich richtige Fragen? Was sind Abschlusstechniken? Wie kann man da rhetorisch agieren? Und weil das damals so ein neuer Bereich war, haben die für sich entschieden, diese Herren, ausschließlich Herren damals, wir müssen jetzt die Besten der Besten zusammenbringen und uns untereinander coachen, damit wir dieses Thema richtig nach vorne bringen. Heute wird man sowas den Mastermind-Gedanken nennen und haben gesagt, okay, wir holen die besten 55 Europas zusammen. Wie sie auf 55 gekommen sind, weiß keiner mehr. Aber so war es auf jeden Fall. Und haben den Club 55 European Community of Experts in Marketing and Sales gegründet. Mhm. Haben sich die Besten zusammengeholt aus ihrem bekannten Freundeskreis. Und dort kann man nicht einfach Mitglied werden, sondern du wirst berufen. irgendwann fällst du im Markt auf, im Regelfall durch Bestseller, die du geschrieben hast, heutzutage auch durch Top-Podcast beispielsweise oder irgendwelche Social-Media-Kanäle und natürlich die Medienarbeit, weil wenn die Medien anfangen, über dich zu sprechen oder dich als Experten zu holen, bist du ja durch ein Glaubwürdigkeitsfilter gelaufen, denn die Redaktionen wählen ja sehr, sehr bewusst aus, wen sie in ihre Sendungen einladen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann bist du also im Markt aufgefallen, dann kommt irgendwann der Augenblick, wo du aus diesem Club angesprochen wirst, ob du mal als Gast mitkommen möchtest. Dann kannst du dir einen 5-tägigen Kongress anschauen, der findet einmal im Jahr statt und ist für die Mitglieder streng verpflichtend. Die müssen also alle 5 Tage teilnehmen. Wenn du dich dort ordentlich benimmst, wirst du im nächsten Jahr wieder eingeladen nach einer Reputationsprüfung und dann hältst du dort einen Vortrag vor diesen Top-Experten und Expertinnen. Inzwischen sind wir sehr weiblich, glücklicherweise. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich komme dort rein, halte meinen Kandidatenvortrag und vor dir sitzt alles, was in deiner Branche Rang und Namen hat. Du bist also hier der Grünling, der Neuling. Mhm. Hast deine ersten Medienveröffentlichungen. Ich hatte damals einen Podcast mit 3, also mein Podcast hatte zu der Zeit 3 Millionen Abrufe. Und jetzt kommst du in diesen Raum rein und da sitzen die ganzen grauen Seniores, dessen Bücher ich schon teilweise über 10 Jahre bei mir im Regal habe. Der Stefan Friedrich, Alexander Christiani, Hans-Uwe Köhler, Martin Limbeck und so weiter und so weiter. Und hältst vor denen Vortrag. Jetzt bist du es normalerweise als Vortragsredner gewöhnt, als Keynote-Speaker, der den Schlüsselvortrag bei einer großen Veranstaltung hält, haben vor dir irgendwelche Geschäftsführer, Abteilungsleiter gesprochen. Die rhetorisch in Grund und Boden zu reden, ist für einen Profi ein Kinderspiel. Es ist so, als wenn ein Profifußballer bei einer Kreisligamannschaft mitspielt, der fällt dann auf. Ne? Mhm. So ist es ja auch beim Reden. Aber da ist es halt umgekehrt. Da kommst du als Jungprofi rein und bist vielleicht jetzt ein ganz guter Zweitligakicker inzwischen, aber spielst auf einmal in der Champions League Mannschaft. Und nicht nur das, du weißt, dass die alle einen Bewertungsbogen in der Hand haben und dich bewerten. Und jetzt musst du, um Mitglied zu werden im Club 55, in 3 verschiedenen Kategorien auf einen Durchschnittswert von 7,0 kommen. Nur dann wirst du aufgenommen. Bist du irgendwo bei 6,9, wirst du dort kein Mitglied. Sehr strenge Regularien in diesem Club. Ja, und entsprechend war es auch, dass ich mein Herz vor mir haben ausgerechnet Dr. Stefan Friedrich und Alexander Christiani gesprochen. Granatenvorträge und mein Herz schlug bis über die Schädeldecke hinaus. Also ich hatte das Gefühl, gleich spritzt mein Gehirn hier durch den Flur.
Ach du lieber Mann.
Ja, das war schon besonders. Und dann waren auch alle Möglichkeiten, mit Lampenfieber umzugehen, die ich kenne, die haben nicht mehr gegriffen. Und dann kam Stefan Friedrich, der morgens den ersten Vortrag hielt, zu mir und sagt, Michael, was ist los? Wir haben uns damals angefreundet. Und ich sag mir, ich bin so nervös, ausgerechnet nach dir und Alexander Christiani, ne? Vielen Dank. Ja, da kann man ja nur verlieren. Und dann hat er mit mir eine Übung gemacht, die ich jetzt auch gerne auf Seminaren und Vorträgen zeige, dass wo du in langsamen Atem über die Füße rollst, also wirklich von der Ferse bis zu den Fußspitzen und zurück, einatmen, ausatmen, dadurch bringst du den Puls runter. Und dann fangen auch die ersten Synapsen wieder an, sich zu melden. Ich bin da und du darfst mich benutzen. Und aus dieser ruhigen Grundstimmung bin ich dann rein, Vollgas gegeben. Ich weiß bis heute nicht, was ich die ersten 10 Minuten gemacht habe, wirklich nicht. Hab nur aus dem Unterbewusstsein funktioniert. Dann allerdings ging es auch in den Dialog mit dem Publikum. Da musst du dann ja eh wach sein und da war ich auch wach. Also der zweite Teil hat dann hervorragend funktioniert. Der erste kam auch gut an, weiß ich. Nur was ich gemacht habe, weiß ich wirklich nicht mehr, weil ich so nervös war. Ja, das war der schwierigste Vortrag meines Lebens.
Aber wie man sieht, er hat ja funktioniert und du bist ja nicht nur aufgenommen worden, sondern bist ja auch Präsident gewesen bis zu diesem Jahr des Club 55. Aber eine Frage, die interessiert mich jetzt doch noch. Sind es heute auch immer noch 55 Menschen, also limitiert auf 55 oder ist das heute auch offen?
Nein, limitiert auf 55, ganz streng. Ja, das heißt, es muss tatsächlich jemand sterben oder austreten oder man fliegt raus. Alles 3 gibt's leider. Ne? Also sterben ist besonders schlimm, aber es gibt welche, die auch gehen und sagen, ach, das mit diesen 5 Tagen, das ist mir zu viel. oder sich nicht wohlfühlen in der Gruppe, was dann menschliche Gründe hat, was auch völlig in Ordnung ist. Hm. Und es gibt auch welche, auch sehr namhafte Kolleginnen und Kollegen, die wir rausgeschmissen haben, weil sie die Regeln nicht eingehalten haben. Also das gibt's auch, ne? Und entsprechend haben wir natürlich auch immer die Augen offen nach großartigen Nachwuchs und den finden wir glücklicherweise auch. In den letzten Jahren haben wir aufgenommen Eva Ullmann zum Beispiel, die Humorexperte Nummer 1, Charlotte Hager aus Österreich, Semiotikerin, Magda Bleckmann, eine Netzwerkerin auch aus Österreich. Österreich hat starke Frauen, haben wir jetzt auch wieder starke Kandidaten. Oder Dr. Frederik Hümmeke, den Neurowissenschaftler, der dieses Jahr dieses großartige, grandiose Buch Handling Shit geschrieben hat. Das sind alles neue Mitglieder, um mal ein paar zu nennen. Ne? Also, da kommt auch guter Nachwuchs rein.
Das sind ja alles bekannte Namen und ein weiterer bekannter Name, den man ja jetzt mittlerweile auch mit dir verbindet, den kennt ja ein jeder. Zumindest auf jeden Fall dem Namen nach. Ob man das Gesicht kennt, weiß ich nicht, aber den Namen, den kennt jeder. Das ist ja Jochen Schweizer. Und mit Jochen Schweizer, da bist du ja gerade auch in eine ganz besondere Verbindung getreten. Du hast das vorhin schon mal kurz angerissen, aber führ uns gerne mal ein. Was ist da euer gemeinsames Projekt?
Wir können ihn ja mal zuhören, dem Jochen. Dann
das können wir gerne. Ja, und was Jochen Schweizer dazu zu sagen hat, wie es mit den beiden weitergeht, was die zwei ausgeheckt haben und natürlich auch den Rest des Interviews mit Michael, das erfahrt ihr in der nächsten Folge im Angstlöser-Podcast. Also gleich einmal diesen Podcast abonnieren und denkt daran, auch gerne diese Folge einmal auf iTunes zu bewerten und auf Spotify einmal downzuladen. Ihr wisst, dann freue ich mich. Also am besten gleich weiterhören und bleibt gespannt. Bis dahin, ich freue mich auf euch.